Na, da freue ich mich aber. Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Schön bei euch zu sein. Ja, sieht gut aus. Die meisten von euch. Die anderen werden nachher besser aussehen, wenn sie hier rausgehen, weil sie ermutigt sind und neue Hoffnung haben. Ja, es ist immer so ein Ding der Hoffnung. Wisst ihr, wir reden heute über ein Thema, wo ich 12 Jahre lang nicht mehr gepredigt habe drüber. Über Geld. Geld in der Kirche. Ja, genau. Warum tue ich das? Weil wir so dringend Geld brauchen als Christuszentrum Limburg, weil wir so verzweifelt sind und in Schulden sind und unbedingt eure Knete brauchen, damit es uns wieder gut geht.
Das ist deine Lüge.
Sehr gut, Diana. Sehr gut. Uns geht's fantastisch. Wir haben, ich behaupte mal, die besten Jahre unseres Lebens, die letzten Jahre. Wir haben massive Rücklagen, uns geht's gut. Wir Gehälter können alle bezahlen. Alles passt. Und warum ist das so? Weil wir jahrzehntelang über Geld gepredigt haben. Die, die länger dabei sind, wissen, dass jede Woche gab es eine Opferpredigt, so manchmal kürzer, manchmal länger. Und einige sagten schon, oh, das ist zu viel über Geld geredet. Letztlich aber habe ich beobachtet, was so passiert in den Leuten, die damals schon da waren und wie sich auch dort Dinge entwickelt haben, was wir heute als Wohlstand bezeichnen. Und so werden wir jetzt heute in 3 Teile anfangen und auch nächstes Jahr möchte ich wieder darüber reden, über Wohlstand. Wie gesagt, das ist nicht der Grund, dass wir jetzt Geld brauchen, uns geht's fantastisch, uns geht's gut, aber wir möchten, dass du gesegnet bist. Ja, wirklich, das ist das Ziel, dass du gesegnet bist bei allem, was du tust. Ich glaube, Wohlstand beinhaltet die größten Missverständnisse, die ich so in Gemeinden, im Leib Christi, wie man so schön sagt, in Kirchen bisher gesehen habe. Da gibt es so viele Vorhaltungen, so viele Ängste, so viele, oh Gott, geht um Geld und muss das sein, warum? So viele Missverständnisse. Es gibt immer noch Leute, die glauben, Jesus war arm und diese Dinge. Da rede ich vielleicht ein andermal noch ein bisschen drüber. Heute geht es mehr um einen anderen Bereich. Ich möchte, dass wir verstehen, was Wohlstand ist und dass wir uns dafür einfach erstmal öffnen. Das wäre schon mal das Ziel für heute. Wenn ihr also heute hier rausgeht und sagt, okay, ich habe meine Sicht über Wohlstand revidiert, ich habe da ein bisschen was verändert, ich habe ein bisschen was heute mitgenommen, was mir hilft, das biblischer zu sehen. Und darum geht es, wenn wir viele Bibelstellen anschauen heute. Und ich sage immer, Sonntagsgottesdienst ist Schule. Ja, wir wollen was mitnehmen, wir wollen was lernen für unser Leben, für unseren Alltag. Und so soll es auch heute sein. Wisst ihr, ich muss Gottes Willen kennen, um seine Segnungen auch nehmen zu können. Das habe ich ein paar Mal in meinem Leben sehr eindrücklich gelernt und bestätigt gefunden. Einmal war es vor vielen Jahren, ich war in Chicago auf einer großen Konferenz von einer riesigen Gemeinde und dort wurden wir eingeladen, wir waren als Pastoren dort mit der Leiterschaft so zum Barbecue, wie die Amerikaner sagen, zum Grillen. Und es war ein netter Nachmittag. Wir saßen draußen in einem großen Garten. Jemand hatte dann hunderte von Frikadellen auf den Grill geschmissen und dann gab es dann Burger aller Art. Und ich kam dann ins Gespräch mit einem älteren Herrn. Ja, der war damals, denke ich, Mitte 60. Und das war ein Oberst der US-Armee in Ruhestand. Also so einer, der direkt vom General, in der nächsten Stufe wäre dann General gewesen. Und wir haben uns dann über unsere Väter unterhalten und fanden raus, dass unsere Väter eins gemeinsam hatten. Nämlich beide hatten einen Aortariss, ein Aneurysma. Die Hauptschlagader auf Bauchhöhe ist geplatzt. Dann fragte ich, und was habt ihr gemacht? Habt ihr gebetet? Nein, sagt er. Wir wussten ja nicht, ob es nicht vielleicht Gottes Wille ist. Deswegen haben wir nicht gebetet. Wir haben einfach gesagt, Gottes Wille geschehe, das war das alles an Gebet, was sie sich getraut haben zu sagen. Mein Papa hatte dasselbe, aber wir wussten ganz genau, was Gottes Wille ist, wenn es um Krankheit geht. Wir wussten, dass Gott immer heilen will. Ganz egal, was wir manchmal erleben und wo es manchmal auch anders ausgeht, aber das ist, was er will. Das ist, was wir in seinem Wort glasklar sehen können. Also haben wir nicht gezögert, was ihr Mama und die Schwester, Iris, ich, was sind wir noch dabei, wir, Kai, glaube ich, wir sind direkt zu dir ins Wohnzimmer gefahren und der Arzt sagte, ich mache ihn auf in der Intensivstation, aber wahrscheinlich hat er keine Chance. weil das hat in 45 Jahren St. Vinzenz niemand überlebt, dieses Aneurysma. Das sind 3 Herzschläge und es ist vorbei. Kannst du also auch mit Blutzufuhr und so weiter nicht machen. Aber wir haben gebetet, wir haben geglaubt. Wir wussten, was Gott sagt über Heilung. Und diese andere Gemeinde, wo ich war, die hatte sehr stark, ich war sehr stark im Bereich Leiterschaft und im Bereich Evangelisation. Aber Heilung, Heilung war kein Thema. So eine evangelikale Gemeinde, ja, die super Dinge gemacht hat, aber diesen Bereich, der war nicht klar. Da haben sie eine andere Theologie gepredigt. Deswegen sage ich immer, es kann lebensentscheidend sein, in welcher Gemeinde du sitzt. Weil das, was gepredigt wird, das baut Glauben auf. Und wenn da das Falsche dabei ist oder etwas Wichtiges fehlt, könnte es sein, dass im entscheidenden Moment du keinen Glauben dafür hast und das Leben früher endet, als es vielleicht enden würde. Oder anders endet, als es enden könnte. Das heißt, was im Bereich Heilung zutrifft, trifft auch im Bereich Wohlstand zu. Und in vielen anderen Bereichen, die die Bibel uns gibt. Deswegen ist es gut, man hat sehr viele Bereiche abgedeckt durch klare Theologie, durch klares Bibelwissen. Die drei meist umkämpften Gebiete in der Christenheit sind die 3 Gs, wie man sie nennt. Das ist Gebet, das ist Glauben und das ist Geld. Das ist das, was immer angegriffen wird vom Feind, wo er immer versucht, Unsicherheit reinzubringen in Gemeinden, damit bloß dort keine Durchbrüche generiert werden. Und ist das aber klar? Wächst Gemeinde, wächst Reich Gottes, entwickeln sich auch einzelne Persönlichkeiten stärker und gut. Es gibt grundsätzlich 3 mögliche Hinderungsgründe für das Geben. Und jetzt kannst du mal dich reinhören, was ist bei dir so eher das Ding. Das eine ist mangelnde Erkenntnis. Du weißt einfach nicht, warum Geben eigentlich eine gute Sache ist. Du hast die Bibel noch nie daraufhin studiert. Hast da das gehört, du hast dir kein klares Bild gemacht. Deswegen mangelnde Erkenntnis, du gibst einfach mal nichts, weil du kannst es ja selbst auch gut gebrauchen. Das andere ist Unglauben. Unglauben heißt, ich wüsste eigentlich, was richtig wäre, aber glaub's nicht wirklich. Man beobachte mal, was du so den ganzen Tag tust und dann weißt du auch, was du glaubst. Zeig mir deine Werke und ich zeig dir deinen Glauben, sagt die Bibel. Das ist ein alter Hut. Und das dritte ist Ungehorsam. Und Ungehorsam hat auch wieder Gründe, die man durchaus verstehen kann. Angst zum Beispiel, Sorge oder Egoismus schlicht und ergreifend. Ich will meine Ziele umsetzen und ich will doch kein Geld irgendwo anders hingeben. Gibt es Christen, die geben 10% ihres Einkommens, ihres Bruttoeinkommens in die Kirche? Hallo? Weißt du, wie viel Geld das ist? Auf ein Jahr? Auf ein Leben? Kann ich ein Haus verbauen? Wenn du gut verdienst, ja? Kann sein. So, auch die Dinge muss man verstehen. Man muss sie glauben, man muss sie dann auch wollen. Das sind Entscheidungen, die niemand für dich treffen kann. Heute werden wir uns besonders mit dem Bereich mangelnde Erkenntnis auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Bereiche überhaupt. Weil wenn ich weiß, was das Wort sagt, dann habe ich eine faire Möglichkeit zu sagen, ja, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das, was wir in anderen Bereichen ja auch sagen. Wohl zu stehen, und ihr habt das Bild am Anfang gesehen, wohl zu stehen ist etwas, das mich vor dem Fallen schützt. Ich einen guten Stand habe im Leben. Stabil stehe, am besten auf dem Fels, dann stehe ich stabil, dann kann auch mal ein bisschen was an Unwetter kommen, da stehe ich stabil. Im Sand, wisst ihr, oder in schlickerigen, rutschigen Umgebungen, da lege ich mich auch schnell mal auf die Nase. Das hat dann wenig mit Wohlstand zu tun. Wir denken ja immer nur an Geld, ne? Das ist das Verrückte, Wohlstand ist Geld, die Wohlstandsprediger sind alles böse Leute, weil die haben alle schicke Autos und große Häuser. Wenn das alles wäre, würde ich hier kein Wort drüber verlieren, wenn das alles wäre. Es ist nett, sowas zu haben, ein gutes Haus zu haben, ein schönes Auto zu haben, ist nett, aber das andere ist viel wichtiger, dass du in allen Bereichen deines Lebens wohlstehst. In deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deiner Gesundheit, in Beziehung zu anderen Menschen, in deiner Berufung, auf der Arbeit, wo du bist, wo du weißt, dass, was ich hier tun darf, dafür bin ich hier. In der Gemeinde, hier kann ich was mitbewegen. All diese Dinge sind Wohlstehen. Wenn das fehlt, ja, dann rutsche ich. Und Rutschen kann sehr gefährlich sein. Ich glaube, diese Balance im Wohlstehen, auch im finanziellen Bereich, ist ist wichtiger für manche hier als die Säure-Basen-Balance in deiner Ernährung oder die Eiweiß-Kohlenhydrat-Balance oder was auch immer. Das Wort Gottes kennen und Wort Gottes Leben-Balance, das ist wichtiger. Ich muss wissen, was das Wort sagt, und dann geht es um meine Entscheidung. Heute werde ich, wie gesagt, hauptsächlich darüber sprechen, wie wir Vorurteile gegen Wohlstand abbauen. Die anderen Dinge gehen wir dann in einem Monat etwa an. Also Vorurteile, Wohlstand heißt eben nicht für jeden Millionär zu sein. Und hier steht jemand, der hat Wohlstand in Afrika gelehrt, jahrelang, in Ghana, einem bettelarmen Land. Und die Leute haben reagiert. Die haben das Wort Gottes genommen, die haben das umgesetzt und die haben Wohlstand erlebt. Haben die alle Rolls-Royce gehabt nachher? Nein, aber manch einer hatte ein Fahrrad. Und das war für diesen Mensch so wie für uns ein Auto. Auf einmal kamen die wohin, die konnten was tun, die konnten was bewegen. Andere hatten tatsächlich ein Auto. Oder konnten in ein schöneres Haus umziehen, als die Hütte, die sie vorher hatten. Also diese Dinge haben wir gesehen. Wohlstand funktioniert überall auf der Welt. Manche sagen, ist ja nur von Westen. Käse. Im Westen ist es vielleicht sogar mit am schwierigsten. Weil wir haben längst alle so viel Wohlstand und sind uns dessen gar nicht bewusst, bis wir mal in ein Land reisen, wo es anders aussieht. Dann erkennen wir auf einmal, mein Gott, was bin ich schon gesegnet? Was geht's mir schon gut? Ich lebe hier schon über dem Level, wo 80% der Menschen auf dieser Welt drüber leben. Einfach so, ohne dass ich viel machen musste. Ich bin gesegnet. Und das als von Gott zu erkennen, ist ein guter Start, um im Wohlstand weiterzugehen. Es gibt jede Menge Anti-Wohlstandsprogramme in den Menschen. Besonders bei religiösen Menschen. Ich habe das nirgendwo mehr gefunden als in Kirchen. Gerade in traditionellen Kirchen. Wo immer noch gelehrt wird, Jesus war arm, du musst arm sein, um Gott zu gefallen. Ganze Klöster wurden mit Armutsgelübde gegründet, weil man glaubte, damit Gott besser zu gefallen. Sorry, aber ich habe die Bibel so oft gelesen, ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nirgendwo gefunden, dass ich Gott besser gefalle, wenn ich mich kasteie, wenn ich mich schlage, wenn ich mich arm verhalte und arm werden lasse. Ich habe es nie gesehen. Das heißt nicht, dass Wohlstand jedem gut tut, finanzieller Wohlstand. Ich glaube sogar, dass es für manche richtig gefährlich wird, dass wenn du zu viel von etwas hast und nicht weise damit umgehst, dass es dir mehr schadet, dass es nützt. Wissen wir auch, oder? Wir alle haben die Storys gehört von Lottogewinnern. Ne? Gestern noch ein braver Arbeiter und heute Millionär und übermorgen geschieden und krebskrank, weil es ihn völlig überfordert hat. Die Geschichten kennen wir. Darum hat die Bibel einen wichtigen Ratschlag. Die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, dem kannst du Größeres anvertrauen. Und ich glaube, dass Gott mit uns so umgeht. Unsere Kinder, alle drei, geben ihren Zehnten, seit sie so groß sind. Von ihrem Taschengeld, von ihrem Euro, was auch immer es war. Und die beiden Großen sind gesegnet. Ja, nicht hier, ist ja meine Große, sehe ich gerade, Raffi. Ist am Babysitten, brav. Weißt du, Segen baut sich auf über Jahre und Jahrzehnte. Ich bin der erste Zehntengeber dieser Gemeinde. Das sage ich nicht mit Stolz, aber mit Dankbarkeit. Ich habe hier als allererstes, damals in Habermann, noch meinen Zehnten in diese Gemeinde gegeben, wo noch keiner daran geglaubt hat, dass das mal Gemeinde würde. Wir haben damit Dinge gemacht, Briefe geschrieben, Dinge angeschafft, damit Gemeinde wachsen konnte. Es gibt mir dann auch Erlaubnis, auch als Pastor über Geld zu reden, weil ich bis heute Zehntengeber der Gemeinde bin und das immer war. Und ich nicht hier stehen würde und nicht der wäre, der ich heute bin, in jeder Hinsicht, wenn ich da nicht treu gewesen wäre. Gott erstattet dir. Zu dem Treuen sagt der Herr, bin ich treu. Ja, und Treue hat tatsächlich Werke. Wohlstand heißt, mehr zu besitzen, als gebraucht wird. Mehr Freude, mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Hoffnung und auch mehr Versorgung. Mein Papa sagte immer, mir geht's gut, wenn ich 1 Euro mehr im Portemonnaie habe, als ich brauche. Sag ich, Papa, hast recht, aber mir geht's noch besser, wenn ich 1.000 Euro mehr am Bankkonto habe, als ich brauche. Oder 10.000 Euro mehr am Bankkonto, als ich brauche. Dann geht's mir noch besser, oder? Aber die Grundannahme ist dieselbe. Ich habe mehr, als ich brauche. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der in Not ist, gab es Jahre, wo ich hätte sagen können, sorry, ich kann nichts für dich tun. Und heute spüre ich, wie der Herr mir immer wieder sagt, gib dem das, gib da das hin. Einfach so. Manchmal größere Summen. Jo. Und das geht nur, weil du mehr hast, als du brauchst. Ja? Zumindest auf Dauer, sonst wird es schwierig. El Shaddai ist einer der Namen Gottes. El Shaddai bedeutet so viel, der Gott, der mehr als genug ist. Dem Namen stellte er sich vor, ich glaube, das war die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfern wollte und dann den Widder fand. Und Abraham und der Engel sagt, nee, nimm den Widder, lass deinen Sohn, ich wollte nur sehen, wie weit du gehst, lass ihn leben, alles gut. Und dann hat er ihm den Namen gegeben, El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, der Gott, der versorgt, der Gott, der sieht, alles steckt da drin. Und das ist er auch für dich, er ist El Shaddai. Nicht El Chibo. Chibo heißt billig. Das funktioniert im Englischen besser als im Deutschen. El Chibo oder El Shaddai. Ja? El Shaddai ist der Gott des Überflusses. El Chibo wird der Gott des Mangels, des Sparsamen, des Knausrigen. So ist er nicht. So habe ich ihn nie kennengelernt. Einer, der Jesus besser kannte als viele, viele, viele andere, auch die damals mit ihm unterwegs waren, war Johannes. Wird ja als der Apostel der Liebe bezeichnet. Der seinen Kopf in Jesus seinen Schoß legt am Abendmahl, der so vertraut mit seinem Herrn war, wie vielleicht niemand sonst. Und der fängt einen Brief an, den dritten Johannesbrief, oder fängt nicht an, aber im zweiten Vers steht dann, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Oh, über diesen Satz ärgern sich bis heute Christen. Oh, was sagt er da? Allem gut, das hört sich viel zu gut an, um wahr zu sein. Ich verrate dir was. Ich führe heute nach, wie lange bin ich gläubig? Fast 40 Jahre? Nach langer Zeit. Zehnten geben und dem treu sein, so wie ich es irgendwie hingekriegt habe und verstanden habe. Das beste Leben, was ich je hatte. Ich lebe heute meinen Traum in jedem Bereich. Ich darf ein Unternehmen führen, ich darf hier als Pastor dienen, ich darf die beste Frau der Welt haben, ich darf die wundervollsten Kinder haben und ich darf hier in dieser Gruppe die kostbarsten Menschen treffen, die ich kenne. Jeden Sonntag. Ich meine, wo gibt es da eine Steigerung? Was soll da noch mehr gehen? Jetzt habe ich sogar ein verputztes Haus gestrichen, einheitlich, nach 30 Jahren. Hey, weißt du, Gott ist so unverschämt gut zu mir. Deswegen sage ich manchmal, ich bin Gottes Lieblingskind, weißt du. Ich meine das natürlich nicht so, dass ich besser bin als du. Ich will dich nur herausfordern, zu sagen, hey, hast du jemals so über dich gedacht? Dass du Gottes Lieblingskind bist? Und du kannst das ja sagen, weil Gott hat kein Problem, lauter Lieblingskinder zu haben, weißt du. Wir als Eltern hätten schnell ein Problem, oder? Meine Tochter sagen würde, ich bin aber Papas Lieblingskind. Oder wären meine Söhne sauer. Weil die wüssten, Papa kriegt das nicht hin, alle drei dann so. Ne? Da kommen wir an unsere Grenzen, aber Gott nicht. Gott hat nur Lieblingskinder. Gott hat für jeden von uns das, was wir brauchen. Und mehr davon. Und je mehr wir das erkennen und je mehr wir so kleine Schritte machen darauf zu, merken, wow, es funktioniert. Er ist wirklich, er liebt mich wirklich. Er ist so großzügig mit mir. Es gibt wahrscheinlich keine Bibelstelle, die ich öfters zitiere, als die, wo David am Ende seines Lebens zu Gott sagt, wer bin ich, Gott, und mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast. Ich sage das selbst oft zu Gott. Gott, wer bin ich, dass du mich im Leben bis hierhin gebracht hast? Ich hätte doch keine Chance gehabt. Warum? Keine Ahnung. Aber ich danke dir, ich bin froh. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich freue mich, dass ich das euch heute sagen kann, ohne dass ich jetzt stolz bin oder besser bin als irgendjemand hier. Aber ich habe ihn kennengelernt, er ist so gut. Er ist einfach so viel besser als sein Ruf. Glaub mir, so viel besser. Egal, was du manchmal gehört hast, auch von reifen Christen, da gibt es auch viele dumme Aussagen, die kommen. Glaub nicht alles, was du hörst, nur weil jemand irgendwie einen Doktortitel hat oder eine Megagemeinde führt. Schau, was die Bibel sagt. Und das glaube, das nimm in dein Leben auf. Und dann schau, was passiert, wenn du das lebst. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wisst ihr, Gott weiß all das, was wir brauchen. Er weiß das lang, bevor wir auch nur ein Gebet gemacht haben oder irgendwas gebetet haben. Wir sollen uns, heißt es hier, nicht sorgen. Sorgen ist Antiglauben. Ich mich sorge, till ich sozusagen meinen Glaubenslöffel direkt. Sorgen bedeutet, im Unglauben zu leben. Und Sorgen rauben letztlich die göttlichen Ressourcen, die er für mich hat. Deswegen müssen wir uns aufpassen. Das sind so Kleinigkeiten, die sehr große Auswirkungen haben können, wenn ich Sorgen in meinem Leben Raum gebe. Nicht, dass wir uns alle nicht ab und zu mal Sorgen machen. Okay, aber was mache ich dann damit? Pflege ich sie? Baue ich ihnen ein kleines Haus in meinem Herzen, dass sie sich da gut wohlfühlen und immer wieder auftauchen können? Oder schmeiße ich sie so schnell wie möglich raus? Nämlich das tue, was die Bibel sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn. Ihn, Jesus, denn er ist besorgt. Bitte nicht auf mich als Pastor werfen. Manche denken, das wäre der Weg, funktioniert nicht. Ich kann ihn nicht halten, kein Stück davon. Aber er ist magnetisch insofern, das Kreuz für Sorgen, weißt du? Die Dinge bleiben bei ihm. Er kann sich darum kümmern, er weiß, wie man damit umgeht. Wir Menschen kommen schnell an die Grenze. Freude, Friede, Hoffnung ist das, was er für uns hat im Gegenzug. Weil Sorgen legen mich als Gottes Werkzeug letztlich lahm. Wenn ich mehr Sorgen als Glauben habe, wem will ich damit dienen? Wenn ich ständig an der Verzweiflungsgrenze bin, keine Hoffnung mehr habe, wem will ich irgendwas dienen? Wie soll mein Nachbar mich ansprechen und sagen, hey, du strahlst was aus, das sehe ich nirgendwo sonst, du hast was Positives. Ja, ich habe ihn. Er ist der Grund, er ist der einzige Grund. Wir sollen also zuerst nach Gottes Reich trachten. Und alles andere wird uns zufallen. Nach Gottes Reich trachten heißt, in Gottes Reich zu investieren. Ganz klar. Kein Zweifel. Zu investieren, nämlich an Kraft, an Zeit, an Kreativität, an Liebe und ja, auch in Geld. Wir investieren in Gottes Reich mit dem, was ich habe. Viele sagen, ja, warum können wir das Geld nicht weglassen? Die anderen Dinge reichen doch auch. Was ist denn Geld? Geld ist eine Tauschwährung für deine Kraft, deine Zeit und deine Kreativität. Das ist Geld. Richtig? Das bekommst du normalerweise als Arbeitnehmer oder als Unternehmer, wie auch immer. Du bekommst für das, was du gibst, bekommst du Geld. Das heißt, immer wenn ich Geld gebe, weiß ich, ich gebe nicht einfach nur Geld, sondern ich gebe jetzt einen Teil meiner Lebenszeit, meiner Lebenskraft, meiner Kreativität, die gebe ich jetzt dem Herrn. Okay, das ist, was Geld ist heute. Früher waren das Getreideprodukte oder andere Dinge. Haben wir nicht mehr. Ich bin auch dankbar, dass ihr nicht jeden Sonntag hier mit irgendwelchem Getier antaucht und sagt, hier die drei Tauben und die vier Hühner und die zwei Esel und die Kuh, die spenden wir jetzt. Ne? Ja, bitte tut's nicht. Verkauft die dann vorher und bringt das Geld, das ist gut. Ich habe was Schönes gehört gerade. Ich habe die Biografie von Pepsi mir angeschaut. Eine kurze Anekdote. Pepsi war der Cola-Lieferant, der in die UdSSR liefern durfte, der einzige. Coca-Cola durfte nicht, Pepsi durfte, hat auch eine Geschichte. Und zu einer Zeit, wo der Rubel nichts mehr wert war und die ihre paar Rubel zusammenhalten mussten, aber trotzdem Pepsi in ihrem Land haben wollten, hat die UdSSR Folgendes gemacht. Die hat Pepsi, ich glaube es waren 9 Kriegs-U-Boote, einen Zerstörer und mehrere Fregatten als Bezahlung gegeben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, Pepsi war kurze Zeit die 6. Marine der Welt. Das war eine Tauschwährung. Was hat Pepsi gemacht? Pepsi hat das Zeug als Metall verkauft und hat dadurch seine Kinder wieder reinbekommen. Ja, das war alles altes Zeug. Aber wie auch immer, ja, so kann es gehen. Wir haben eine Tauschwährung. Geld ist eine Tauschwährung. Geld ist nicht an sich was wert, sondern es ist nur so viel wert wie meine Arbeitszeit, die ich dafür investiert habe. Und all das. Und diese Prüfung, wo ich vorhin schon kurz von gesprochen habe, ist eigentlich die, die dir am allerersten zeigt, ob du finanziellen Wohlstand bekommen wirst. Und die Prüfung, ich habe sie eben schon genannt, wer im Geringsten treu ist, Lukas 16,10, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Das ist genau die Prüfung, die wir uns selbst stellen können, wenn wir uns fragen, Gott, warum habe ich noch nicht mehr Wohlstand oder könnte ich mehr Wohlstand kriegen? Und wenn du dir das mit Gott zusammen anschaust, dein Leben mal darauf hin, was investierst du ins Reich Gottes? An Kraft, an Zeit und auch an Geld. Und dann merkst du, eigentlich gebe ich nicht mal meinen Zehnten, geschweige denn darüber hinaus. Ich arbeite vielleicht nicht mit, ich bin vielleicht nicht mal jeden Sonntag hier, wie auch immer. Was ist deine Antwort? Das musst du mit Gott ausmachen. Ich weiß nur, dass diese Prüfung sehr entscheidend ist. Ich habe Leute gehabt bei mir zu Hause, Gemeindemitglieder damals, nicht mehr hier, nicht mal mehr am Leben. Einer sagte, ja, wir machen jetzt bald eine Aktiengesellschaft aus unserer Firma und dann gebe ich euch 1 Million. Und ich habe die Person angeschaut und sagst, glaube ich dir nicht. Ja, wieso? Weil du heute deinen Zehnten nicht gibst von dem, was du hast. Ganz einfach. und es heute nicht machst, wenn du nur 1000 Euro verdienst, du gibst die 100 nicht, glaub mir, du wirst von mir gar nichts geben. Und es war genau so. Es war genau so. Wir sind im Kleinen treu und dann kann der Herr uns mehr anvertrauen. Und dann wirst du auch damit treu sein, weil du wächst in deiner Treue. Und es wird in der Geschwindigkeit gehen, die du verkraftest. Er wird dich nicht überfordern. Er wird dir nicht morgen 10 Millionen geben, wo du schon mit 100.000 nicht umgehen könntest. Verstehst du? Aber wenn du jetzt schon Segen bist mit dem, was du hast. Ich hätte jetzt nicht nur von Gemeinde Zehnten geben. Das ist ja der unterste Level von allem. Darf der Herr dir auch sagen, dass du andere unterstützt. Dass du Menschen unterstützt, die er dir zeigt. Einfach weil er möchte, dass du die segnest. Einfach so. Vielleicht nicht mal Christen sind. Ich erlebe diese Dinge. Sag, okay, Herr, okay. Mein Leben ist eine Münze in seinem Portemonnaie, die er ausgeben kann, wofür er will. Das ist meine Entscheidung. Das beinhaltet auch mein Geld. Ich bin froh, dass er es nicht immer alles einfordert. Er ist großzügig. Aber er kennt mein Herz. Er weiß im Zweifelsfall, okay, Herr, dein Wille geschehe. Er gab mir diesen Dienst hier und ich gab ihm damals als Einziger für 20 Monate meinen Zehnten. Das waren umgerechnet 80 Euro, 160 Mark. Das war mein Bruttogehalt damals bei der Bundeswehr, 1600 D-Mark. So fing es an, sehr klein, sehr unscheinbar. Könnte man denken, macht eh keinen Unterschied für irgendwas. Aber wenn ich mein Leben heute anschaue, sage ich, oh, es hat den ganzen Unterschied gemacht. Das, was ich gelesen habe in Malachi 3 und an anderen Stellen, die Himmel waren offen, und hat mir Stück für Stück für Stück, nicht schnell, nicht überfordernd, Stück für Stück für Stück mir anvertraut und mir geholfen, damit auch wiederum weise umzugehen. Heute verwaltet dieser Dienst hier weit mehr als das 200-fache dieser Summe jeden Monat. Bilde ich mir das drauf ein? Nee. Ich denke nur, wow, Gott, du bist gut. Du bist so gut. Wieso glauben Leute das immer noch nicht? Du bist so unverschämt großzügig. Ja. Jesus selbst sagt, dass du nicht über mehr Geld treu sein kannst, wenn du ihm von deinem jetzigen Geld schon nicht treu seinen Zehnten gibst. Aber da reden wir ein andermal nochmal drüber. Zehnten lassen wir heute mal ein bisschen raus. Vielleicht zwei Ausschnitte. Eine steil nach oben gehende Börsenkurve. Können wir die mal sehen? Kann man das sehen? Der gelbe Strich ist ein bisschen dünn, aber das wäre so mein Leben, so ganz grob gesehen, seit meiner Bekehrung 88 bis heute. So, eine nette Kurve, wenn es eine Aktie wäre, würde man sagen, ja, wenn ich die gekauft habe, war eine gute Sache, ja, so Microsoft oder sowas damals. Und dann gibt es aber eine andere Statistik, eine andere Folie, bitte die nächste zeigen. Hier sehen wir jetzt so einen Auszug, nur von etwa 2, 2,5 Jahren aus dieser relativ steilen Kurve. Und hier sehen wir, das ist nicht immer nur steil gewesen. Und wenn man das noch runterbrechen würde auf Monate oder Tage, dann würdest du noch mehr auch runtergehende Zickzackpfeile sehen, weißt du? Das Leben als Christ ist nicht perfekt. Es gibt kein Leben ohne schlechte Tage, ohne Versagen, ohne Krisen, ohne Schwierigkeiten, über die du rüber musst. Das ist eine Illusion. Aber, nochmal die Folie von vorhin, auf Dauer, langfristig gesehen, ist das die Kurve, die der Herr für uns hat. Und deswegen steht auch in der Bibel, es soll mit uns immer nur bergauf gehen und nie bergab. Das heißt nicht, es gibt keine schlechten Tage. Ich denke hier gerade Alex. Seine Kurve würde ich gerne mal zeichnen, weißt du? Seine Kurve würde ich gerne mal zeichnen. Da gab es eine Kurve, die ging so runter durch den Unfall und die Zeit danach und all das, was du durch hast. Und doch, glaube ich, wenn wir das Ende deines Lebens anschauen, ist es so eine Kurve. Ja, und das ist der Punkt, auf den ich raus will. Wir wollen uns nichts vormachen, nicht so tun, als wäre immer alles perfekt für uns Christen. Ist es nicht. Wir gehen oft durch dieselben Dinge wie andere auch. Wir gehen durch Verluste, wir gehen durch einen Unfall oder irgendwas, was uns passiert, warum auch immer. Gott ist nicht schuld dran, das ist klar, oder für mich ist das klar und ist für euch hoffentlich auch. Aber Dinge passieren trotzdem. Aber dieser Blick mit der Lupe aufs eigene Leben und die Kurve dann mal genauer zu betrachten, das sehe ich, ja, es gab auch die Bad Moments. Die, wo ich gestruggelt habe, die, wo ich versagt habe, wo ich gefallen bin, wo ich wieder aufgestanden bin und weitergegangen bin. Auch diese Momente gehören zu meinem Leben und zu deinem wahrscheinlich auch. Aber das ist die Kurve, die wir langfristig sehen, wenn wir im Himmel ankommen. Das ist das, weil Vergebung fließt, Dinge erneuern sich. Das Alte spielt immer weniger eine Rolle. Das hat nichts mit Glorifizierung allein zu tun, sondern Vergebung löscht Sünde aus. Verstehst du? Vergebung löscht Sünde aus. Das heißt, das, was vorher eine tiefe Grab nach unten war, ist begradigt durch Jesus, durch seine Gnade und seine Gerechtigkeit, nach der wir ja zuerst trachten sollen. Nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist nicht nur nach seiner Gemeinde, sondern nach seiner Gerechtigkeit für mein Leben. Dass er mein Leben heil macht. Dass er mir vergibt, dass er mich wieder feststehen lässt, nachdem ich vielleicht gefallen bin vorher. Jetzt ein paar Bibelstellen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe. Oh, wie viele Christen kommen mit dieser Stelle zu mir und sagen, hey, du redest immer über Geld. Das ist die Wahrheit. Guck, was das Wort sagt. Sag ich, ja, genau. Ja, aber da steht doch, Geld ist die Wurzel allen Übels. Nein, da steht nicht Geld. Da steht die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld. Was hat das Volk Israel, was hat die Urgemeinde, was hat bis heute jeden Christen, der gefallen ist, den Sieg gekostet? Ganz grober Überschrift ist Götzendienst. Götzen sind immer das, was ich über Gott hebe. Selbst wenn ich das vielleicht so nie sagen würde. Es gibt Menschen, da steht das eigene Auto über Gott. Das wird jeden Sonntag geputzt. Man kann keinen Zehnten geben, weil man muss ja die neuen Spoiler kaufen. Was auch immer, weißt du? Das kann das Auto sein, das kann der Ehepartner sein. Der wird vergöttlicht, verhimmlicht. Das ist der Wichtigste, das ist mein Lebenszentrum. Es können die Kinder sein. Wie krank ist das denn? Kinder über Gott zu heben, das geht immer schief, immer. Weil du kriegst keinen Dank dafür, du wirst daher noch in den Hintern getreten. Kinder sind eine Gabe auf Zeit. Alles, was Gottes Platz übernimmt, ist gefährlich für uns. Weil es raubt uns den Sieg. Um nichts anderes geht es. Aber seine Gerechtigkeit bringt uns den Sieg. Wenn wir uns von ihm Vergebung abholen und die Prioritäten wieder richtig setzen, dann geht es anders aus. Oder Lukas 16, 13, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn dein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, mehr zu verdienen, Gewinnmaximierung zu betreiben, einfach nur, damit du mehr hast. Und dann? Also ich habe ein paar reiche Leute kennenlernen dürfen. Und ich habe viele Biografien darüber hinaus gelesen, über sehr reiche Leute. Und kenne wiederum Leute, die sehr reiche Leute kennen. Und egal, das Ergebnis ist immer das Gleiche. Diese Leute sind, wenn es keine Christen sind, die ärmsten aller Schweine, die ich je kennengelernt habe. Wirklich, das sage ich so. Die können vielleicht, keine Ahnung, Sexorgien in ihrem Luxusvilla haben und danach leerer als vorher. Die können alles besitzen, was man besitzen kann, aber sie sind alleine. Da ist kein Mensch in ihrem Leben, der so treu mit ihnen ist, wie jetzt meine Frau mit mir. Da kommen neue Frauen, wie auch immer, ja, aber da ist kein Glück. Da ist viel Verzweiflung und viel Dunkelheit. Und wenn so Leute Jesus finden, dann gibt es Hoffnung. Gibt es auch ein paar schöne Geschichten, wo sich sehr reiche Leute bekehrt haben und wirklich gemerkt haben. Ich erzähle euch noch eine nachher. Matthäus 6, 19, 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Okay, mein Schatz ist bei meinem Auto. Wo wird mein Herz sein? Genau. Mein Schatz ist bei meiner Frau. Wo wird mein Herz sein? Ist mein Schatz bei Gott? Ist das mein größter Schatz in meinem Leben? Dann ist mein Herz auch da. Und dann ist meine Zukunft safe. Ganz ehrlich, meine Zukunft ist safe. Ich mache mir keine Sorgen um den Tod, wenn er kommt. Sag ich, bye bye, liebe Welt. Ich mache jetzt meinen letzten Umzug. Ich weiß, wo es hingeht. Ich habe alles gut vorbereitet, so wie ich das konnte. Und der Herr hat alles bezahlt. Ich darf jetzt zu ihm. Der Tag kommt. Manchmal schneller, als man denkt. Und dann gibt es Verzweiflung, oh Gott, als ob wir nicht gewusst hätten, dass wir irgendwann sterben. Egal, wie jung du dich gerade fühlst, das kann so schnell gehen. Erstaunlich schnell manchmal. Bist du vorbereitet? Bist du mit Gott im Reinen? Ja, die Frage stellt ja heute kaum noch einer, weil heute ist ja alles divers und alles ist ja, wie man das so will. Ne? Jeder kann ja leben, ne? Macht sich seine Religion so, wie er will. Aber die Wahrheit ist immer noch die Wahrheit. So gern wir vielleicht Dinge austauschen würden, die ein bisschen anstrengend sind oder die wir auch nicht ganz verstehen. Matthäus 19, 16 bis 21. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, all dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Willst du vollkommen sein? In diesen Versen meint nicht das Erwachsensein als Christ. Es geht hier nicht um die Errettung, sondern um einen höheren geistlichen Stand für diese eine Person. Das ist ein sehr individuelles Gespräch. Wir wissen anhand der Bibel, dass Gott dieses Gespräch nur ein einziges Mal so geführt hat. Einige leiten dann eine Theologie darauf ab und sagen, ja, Gott will, dass jeder von uns alles, was er hat, den Armen gibt. Das Problem ist nur, dass wir dann morgen die Armen sind. Wer gibt uns denn was ab? Das Ganze geht nicht auf. Aber dieser eine Mann, dieser reiche Jüngling, wie er oft genannt wird, hatte offensichtlich ein Finanzproblem. Nicht, dass er zu wenig hätte, sondern dass Finanzen für ihn eine zu große Bedeutung hatten. Alle anderen Dinge hat er ja gemacht. Aber er wollte wissen, wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich vollkommen werden in deinen Augen, Jesus? Dann sagt Jesus, ja, pass auf, dann ist die eine Sache, die steht noch zwischen uns, weil ich sehe, wie wichtig dir dein Geld ist, gib's weg und folg mir nach. Überleg mal, wir hätten einen 13. Jünger. Wir hätten 13 Apostel gehabt statt 12. Das ist, was ich glaube, was passiert wäre, wenn dieser junge Mann anders entschieden hätte. Es bedeutet, Gott gehorsam zu sein und so weit in der geistlichen Entwicklung zu sein, dass wir Dinge loslassen können, die uns nicht gut tun, beziehungsweise in unserer geistlichen Entwicklung im Weg stehen. Es muss klar sein, dass wir bereits vollkommen in Christus sind. So werden wir bezeichnet in der Bibel. Vollkommen in Christus, nicht ohne ihn. Doch dann ist es unser Ziel, mit Gottes Hilfe auch in uns weiter Richtung Vollkommenheit zu reifen. Und diese Stelle wird manchmal als Beispiel für ein Armutsevangelium herangezogen, was es nicht ist. Im Kontext sehen wir, dass Jesus nicht von jedem verlangte, seinen Besitz zu verkaufen. Ich frage jetzt mal, hat Jesus das von euch schon mal verlangt, von jemandem hier, alles zu verkaufen, was ihr besitzt? Könnte es sein können. Also ich würde das nicht verurteilen, im Gegenteil. Gott ist manchmal so. Ich kenne Beispiele, wo das so passiert ist, aber hier ist es offensichtlich nicht so passiert. Bei mir auch nicht. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich freue mich, dass ich meinen Sinn wohl nicht so ans Geld geheftet habe, dass es sein müsste. Denken wir an Zachäus. Zachäus war ein Zöllner. Das waren so die Jungs, die haben echt die Leute beschissen. Ne? Also nicht wie heute Finanzamt, die machen ja alles richtig, aber das waren damals, die haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das meine ich jetzt ernst. Ein Zöllner durfte sich mehr reinnehmen, als er weiterleiten musste. Der hat davon gelebt und der hat davon gut gelebt. Und dieser Zachäus, der lud den Jesus ein. Und der war so bekehrt, der war so hingegeben an Jesus, dass er von sich aus sagte, weißt du was, Jesus? Ich gebe jeden, den ich beschissen habe, durch 7-fache zurück. Und die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Was hat Jesus gemacht? Hat er gesagt, also weißt du, das ist zu wenig. Alles. Hat er nicht. Er sagt, hey, wunderbar, do it. Wir wissen nicht, wie viel die andere Hälfte seines Vermögens war, aber es war immer noch Vermögen. Und für Jesus war das fein. Weil der Mann mit seiner Entscheidung gezeigt hat, dass er verstanden hat, was wirklich zählt. Jesus, nicht das Geld. Deswegen durfte er das Geld auch behalten, alles fein. Petrus, wir wissen, dass er ein Haus besaß. Wir waren sogar schon da, haben das Haus schon in den Fundamenten gesehen. Wir wissen, dass Petrus Unternehmer war. Er hatte mehrere Boote auf dem See Genezareth im Betrieb mit mehreren Angestellten. Und wir wissen, dass er das offensichtlich auch nicht abgegeben hat. Denn nachdem Jesus gekreuzigt wurde, und was hat er gemacht? Er fuhr wieder mit seinem Business auf den See und hat geangelt, gefischt. Und es war für Jesus auch kein Problem, dass er immer noch Privatvermögen hatte. War in Ordnung, war fein. Jesus wurde von einigen reichen Frauen finanziell unterstützt. Da lesen wir ganz klar drüber, aber wir lesen nirgendwo, dass er gesagt hat, ihr müsst alles, was ihr habt, geben. Nö, es war fein. Die haben ihre Prioritäten gehabt, deswegen haben sie Jesus unterstützt und die durften da noch dennoch sehr gut leben. Die Sünderin war da, die Sünderin, ich meine, das war vielleicht eine Prostituierte, vielleicht auch nicht, die Jesus die Füße mit dem sündhaft teuren Öl gesalbt hat. Ein Öl, was ein Jahreseinkommen wert war. Das steht auch nicht. Und danach verkaufte sie alles, damit sie ja Jesus gefallen wollte. Jesus hat sie gelobt. Sagt, hey, du hast gerade eine große Investition gemacht in meine Beerdigung. Gut gemacht, alles richtig gemacht. Dir ist vergeben. Der Hauptmann Cornelius, der hat mit seiner Knete eine Synagoge mitgebaut. Eine Synagoge. Mit seinem Gehalt, mit seiner, wie auch immer es die verdient haben, die römischen Offiziere dort. Und das war fein. Das war jemand, der galt als gottesfürchtig. Es wurde gelobt, was er gemacht hat. Auch er hat nicht alles, was er hat, hingegeben und musste das tun. In der Urgemeinde lesen wir, dass je nach Bedarf wohlhabende Christen ein Grundstück verkauft haben, um Löcher in der Gemeinde zu stopfen oder um ärmeren Geschwistern zu helfen. Ja, wo haben sie das denn her, wenn sie nicht vorher schon wohlhabend waren? Okay? Wir wissen, dass Jesus in einem Haus gewohnt hat, das offensichtlich sein eigenes war, in seiner Wahlheimat Kapernaum und so weiter. Wir können viele Dinge sagen, die uns klar machen, dass es hier nicht darum geht, dass wir alle alles verkaufen müssen, um richtig zu sein, sondern dass wir aufpassen müssen, dass Geld nicht uns besitzt, sondern wir das Geld. Ihr kennt das ja, vielleicht sind ihr Katzenbesitzer hier, also du besitzt ja keine Katze. Ich meine, wir sind Hundebesitzer, wir besitzen einen Hund, aber eine Katze besitzt immer den Mensch. Oder? Ist so, oder? Die haben ja einen eigenen Kopf, die machen ihr Ding. Und so kann Geld sein, weißt du? Ich mag lieber Geld wie ein Hund, das ich besitze, das mir nachfolgt, als Geld, das mir sagt, was ich alles tun muss und tun kann und tun sollte, damit ich cool bin. Also der Unterschied zu diesem Jüngling, ich fasse das nochmal zusammen, muss das Herz gewesen sein. Zu all den anderen, die ich genannt habe eben. Sein Herz war nicht so klar. Und Gott scheint demnach keine Probleme damit zu haben, wenn jemand Überfluss hat, solange sein Herz nicht daran hängt. Ich weiß von einigen christlichen Millionären, die mit ihrem Reichtum großartige Dinge für das Reich Gottes getan haben. Und die Einstellung unseres Herzens ist das, was entscheidend ist für das Empfangen von göttlichem Wohlstand. Ich möchte etwas vorlesen, was mich bis heute sehr beeindruckt. Nämlich von jemandem, dessen Namen ihr alle kennt. Ich lese aus diesem sehr interessanten Buch. John Davison Rockefeller war der Bill Gates des letzten Jahrhunderts. Der Ölfabrikbesitzer wuchs in Cleveland, Ohio auf. Seine Eltern lebten in bescheidenen Verhältnissen. Als zweites Kind von 6 Geschwistern musste John Davison sich also alles selbst verdienen. Mit 20 Jahren hatte er sich $1,000 angespart, borgte sich weitere 1.000 und gründete eine Firma. Innerhalb von 11 Jahren hatte sich sein Besitz auf $1 Million vermehrt. Eine Menge Geld für die damalige Zeit. Nach 12 weiteren Jahren war John D. Rockefeller mit $70 Millionen der reichste Mann der Welt. Sein Ölkonzern fuhr Jahr für Jahr mehr Gewinn ein. Trotzdem ging es ihm schlecht. Wegen einer Allergie konnte er kaum noch Essen vertragen und nahm ständig ab. Obwohl sein wöchentliches Einkommen bei $1 Million lag, konnte er sich nur mit Milch und Zwieback ernähren. Mit 53 Jahren sah er aus wie ein Greis. Alle waren sich einig, dass er keine 12 Monate mehr zu leben hätte. Die Zeitungsschreiber hatten seinen Nachruf bereits geschrieben und griffbereit im Schreibtisch liegen. In dieser Zeit lag er nachts oft wach und dachte nach. Er stellte sich die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Sein ganzes Vermögen zu verwalten war so schwierig für ihn geworden und so unerträglich. Dann wird erzählt, begegnete Gott ihm im Traum und sagte ihm, er solle sein Geld den Armen geben. Rockefeller hörte auf ihn. Zum ersten Mal in seinem Leben ging ihm auf, dass Geld nicht dafür gemacht ist, es anzuhäufen. Es soll den Menschen dienen und ihnen Segen bringen. In dieser Nacht fasste er den Entschluss, sein Geld für wohltätige Zwecke auszugeben. Und was passierte? Je mehr Geld er diese Stiftung gab, umso gesünder wurde er. Er konnte wieder schlafen, alles essen und wurde 98 Jahre alt. Was aber besonders erstaunt, Rockefeller war schon als Teenager eifrig in Baptistengemeinden engagiert. Mit 21 Jahren wählte ihn sogar die Baptistengemeinde in Cleveland zum Ältesten. Trotzdem waren Geld und Erfolg Rockefellers wahrer Gott. Erst als er dies 50 überschritten hatte, erkannte er, was wirklich zählt und was wirklich reich macht. Er entdeckte, was Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes rechnete ein Gesamtvermögen von rund nach heutiger Währung 300 Milliarden Dollar aus, als das, was dieser Mann besaß. Matthäus 19, 22 bis 24. Als aber der junge Mann, wir sind immer noch bei dem jungen, reichen Jüngling, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Warum waren die Jünger so nervös? Warum waren die außer sich? Die hatten offensichtlich auch Vermögen. Vielleicht nicht 1 Million, aber vielleicht hatten sie ein Häuschen, hatten ein bisschen Grundstück, hatten ein kleines Unternehmen, was auch immer. Die dachten sich, oh Mist, ich habe ja auch ein bisschen was. Dann komme ich auch nicht ins Reich Gottes. Ich muss ja auch alles weggeben. Und Gott sagt, nee, das ist nicht der Punkt. Wir müssen wissen, dass die Juden das Grundverständnis hatten, dass Wohlstand immer ein Zeichen für Gottes Segen ist. Wir wissen, das war damals nicht so und es ist heute auch nicht so. Aber ich glaube tatsächlich, dass Wohlstand eine Begleiterscheinung von Gottes Segen ist. Was nicht heißt, dass jeder, der gesegnet ist, Gott wohlgefällig lebt. Wir wissen, dass das nicht so ist. Wenn ich Gold oder Geld zu meinem Gott mache, dann habe ich auch ganz schnell viel davon und habe aber ansonsten nichts. Habe Gott nicht mehr in meinem Leben. Matthäus 19, 26, Jesus aber sah sie an, gab es die Antwort, und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Könnt ihr euch den Schweißausbruch der Jünger vorstellen, der jetzt gerade so, oh Gott sei Dank, es gibt also irgendeinen Weg, der Meister hat einen Weg, auch obwohl wir was besitzen, der Meister hat einen Weg. Das Ende des Gesetzes ging gerade in diesem Zeitraum seinem Ende zu. Und das Zeitalter der Gnade begann. Gnade heißt keine Werksgerechtigkeit mehr. Ich muss nichts leisten. Gnade und Gerechtigkeit sind freie Güter von Gott für mich. Das war gerade am Kommen. Das heißt, es veränderte sich gerade alles. Auch der alte Bund, neue Bund, das ganze Ding bekam eine neue Richtung. Darum sagte Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Durch die von Paulus nun bereits durch die inzwischen geschehene Auferstehung Jesu im Gnadenzeitalter geschriebenen Worte, wird es sehr deutlich. Gott segnet uns gerne. Und dann kommen wir zur letzten Bibelstelle für heute. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also keine Hoffnung auf Reichtum zu setzen, ist der Schlüssel. Denn Reichtum trägt nicht. Reichtum bricht immer weg, wenn es darauf ankommt. Wir dürfen Geld genießen, aber es niemals lieben. Überleg mal, Gott sagt, ich reiche dir alles da zum Genuss. Wisst ihr, wie viele genussfeindliche Christen ich kennengelernt habe? Ich kann mir nicht diese Süßigkeit kaufen, die ist zu teuer. Dann muss ich mehr spenden. Wisst ihr, so dieses Denken. Ich bin mir das nicht wert. Dir kaufe ich das, aber mir doch nicht. Das ist so ein schräges Verhalten, was Christen zeigen, weil sie nicht verstanden haben. Du bist Gottes Lieblingskind. Gott liebt es, wenn du dir gute Dinge antust. Er hat kein Problem damit, solange er die Hauptsache in deinem Leben ist. Ist alles fein. Er kann dich nämlich dann führen, wenn er deine Hauptsache ist. Er kann dir auch sagen, wenn es zu viel ist. Genusssucht ist auch wieder krank. Nicht nur das Beste, immer nur so viel. Wissen wir alle, wo es hinführt. Und hast du so einen Bauch, dann hast du so einen Bauch. Oder andere Dinge, die man nicht sieht. Ne? Ist nicht immer der Bauch. So sei weise. Wir sollen nicht festhalten, sondern auf zweierlei Weise mit Reichtum, mit Überfluss umgehen. Erstens, wir sollen genießen, und zwar in dem Hintergrund, dass ich dankbar bin, dass Gott mir das erlaubt. Manchmal, wenn ich eine Tüte Flips aufmache, dann danke ich Ihnen. Ich danke Gott, dass ich die jetzt haben darf. Das ist so gut, danke. Dann noch die Big Flips, die guten, weißt du, danke. Ja, aber das ist der Gedanke, der dahinter steht. Ich nehme nichts mehr als selbstverständlich. Ich möchte diese Grundhaltung bei allem haben, wie ein kleines Kind. Das nicht übersieht. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Auch an der Tüte Flips. Er ist schuld. Er ist schuld. Ich bin dankbar. Und wir sollen als Zweites freigebig sein. Du solltest immer schnell geben können. Dinge loslassen können. Wenn Gott dir sagt, hier, gib das weg, gib das weg. Sei relaxed. Gib's weg. Und erwarte, dass es auch eine Auszeit ist, die für dich wieder irgendwo aufgeht. Das ist doch immer so. Immer dieselbe Sache. Gut, ich würde gerne mit euch zusammen aufstehen. Ich stehe ja schon. Ihr dürft auch noch aufstehen. Weil bevor wir das Abendmahl feiern, wisst ihr, vielleicht ist hier jemand. Ich kenne viele von euch nicht. Ich weiß nicht genau, wer du bist. Aber ich weiß eins, wenn du hier rausgehst, ohne dass du Jesus Christus zu deinem Herrn gemacht hast und dir passiert irgendwas Übles, dann landest du nicht im Himmel. Das ist klar. Weil Jesus sagt, es gibt nur einen einzigen Weg für Menschen in den Himmel zu kommen. Und der ist nicht Allah, der ist nicht Hare Krishna, der ist nicht irgendeine Religion, der ist auch keine christliche Religion. Der einzige Weg, um zu Jesus zu kommen, ist Jesus Christus selbst. Weil er ist am Kreuz gestorben. Weißt du, für wen? Jetzt einen Spiegel vorhalten, genau. Einen Spiegel vorhalten, hast du ihn gefunden. Für dich. Und für mich. Dafür ist er gestorben am Kreuz, weil wir hätten es verdient. Wir haben alle gesündigt, sagt die Bibel, jeder Einzelne. Es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hätte. Sünde heißt, Ziel verfehlt, heißt, wir haben ein Leben gelebt, was nicht mit der Bibel in Übereinstimmung war, nicht mit den 10 Gebeten übereingestimmt hat. Das haben wir alle gehabt. Ich hatte das und ihr habt das wahrscheinlich auch gehabt oder habt es noch. Und wenn du eben sagst, ich hab's noch, dann ist das dein Moment heute. Ich war in so einer Veranstaltung, als ich 20 Jahre alt war. Und da hat so ein alter Mann wie ich heute etwa dasselbe gesagt, was ich jetzt sage. Und ich habe gemerkt, er hat recht. Alles, was ich vorher geglaubt und gehört habe, war nicht richtig. Es waren Fetzen von irgendwelcher Religion und keine Ahnung. Ich hatte ein Gottesbild, das war total schräg. Unberechenbarer alter Mann im Himmel. Und jetzt hörte ich, Moment mal, Gott liebt mich. Gott ist verrückt nach mir. Nach mir. Nach mir. Wenn du mich mit 20 gekannt hättest, du wärst nicht verrückt nach mir gewesen. Ich war ein gefährlicher junger Mann. Ich war unberechenbar. Ich war super egoistisch. Und ich habe es geglaubt. Gott wollt mir vergeben, Gott wollt mich. Wenn du das heute bist, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Es ist ein kurzes Gebet. Vielleicht sehen wir uns danach nie wieder hier auf Erden, aber im Himmel dann ganz sicher. Weil dieses Gebet öffnet den Himmel für dich. Es connectet dich mit Jesus auf eine Art und Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst, dass es geht. Das heißt, von heute an gehst du nie mehr alleine irgendwo hin oder irgendwo durch. Er ist immer da. Und das wirst du spüren. Okay, genug Worte gemacht. Ich frage jetzt, wer ist hier und sagt, ich bin so ein Typ, ich bin genau deswegen hier heute. Gott hat mich irgendwie hergebracht und ich weiß, ich sollte diesen Schritt gehen und ich will ihn gehen. Und auch wenn du hier bist und sagst, ich bin den Weg schon mal gegangen, aber es ist lange her. Und ich bin wieder auf alte Pfade zurückgegangen, ich habe es verloren. Auch dich möchte ich bitten, geh in dich und triff eine Entscheidung, heute mit Jesus zu gehen. Und ich möchte, dass du mich anschaust dabei und deine Hand hebst, wenn du eine von diesen beiden Persönlichkeiten bist, die entweder das noch nie gemacht haben und wissen, ohne Jesus lebst du bisher schon, das geht besser, oder du hattest ihn mal und du bist doch wieder in dein altes Leben zurückgefallen, dann heb doch mal eine Hand, dass ich sehe, du bist es. Mit dir möchte ich nämlich gern beten. Ich weiß, es ist nichts für Feiglinge, Christ zu sein. Das bleibt es auch übrigens. Christ sein ist nie einfach, aber es ist das Beste, was dieses Leben geben kann. Ich sehe die Hand, danke. Ist noch eine Hand da? Ist online jemand da? Ich sehe das rote Licht da und die Kamera und ich weiß, da gucken Leute zu. Jetzt und vielleicht auch noch in ein paar Monaten. Wenn du das bist, ich bin genauso aufgerufen, heb eine Hand zu Gott. Auch wenn ich sie nicht sehe, Gott sieht deine Hand. Und darum geht's. Es geht darum, dass Gott sie sieht. Aber auch Menschen sollten sie sehen. Spätestens hinterher solltest du Leuten sagen, ich habe Jesus angenommen. Ich gehöre ihm. Weil Jesus selbst sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich von meinem Vater im Himmel. Und dann ist dein Leben safe. Also ich gucke noch einmal in die Runde. Ist noch eine Hand da, die signalisiert, ich will mit Jesus gehen hier heute. Ich will es ganz und gar machen mit ihm. Alles für Jesus. Okay. Hanna, wir beten zusammen, ja? Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Herr, vergib mir. Und mach mich rein. Mach mich zu deiner Tochter, deinem Sohn. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Gut gemacht, Hannah. Und wer auch immer sonst noch dabei war, solltest du sagen, ich hätte das eigentlich auch, ich habe das mitgebetet, aber ich habe mich nicht getraut. Hier vorne stehen Wolfgang und Claudia. Und die bleiben auch da stehen. Und wenn du sagst, ich würde gerne ein kurzes Gespräch haben, ein kurzes Gebet mir abholen, auch nach dem Gottesdienst noch, die bleiben da für euch. Und die haben auch noch eine Kleinigkeit für dich, um dich zu ermutigen, um dir einen guten Start zu geben mit Gott. Also mach da gerne Gebrauch. Und jetzt lade ich euch ein, wieder hinzusetzen und mit mir ein Bild zu betrachten. Peter Paul Rubens hat dieses Bild gemalt, ich glaube 1624, steht das irgendwo da? 1626. Und dieses Bild zeigt Abraham in seiner Rüstung. Damals hat man sich ja alle Krieger so in römischen Rüstungen vorgestellt. Und Melchisedek, der König und Hohepriester von Salem, der als direktes Bild und Vorabbild sozusagen auf Jesus in der Bibel bezeichnet wird. Man vermutet, dass es sogar Sem ist, der Sohn Noahs, der hier letztendlich nochmal auftaucht und dort Abraham begegnet. Und was hier passiert ist, Rubens hat das gemalt als ein Bild für das neutestamentliche Abendmahl. Und du siehst hinten einen Diener, der hat einen Korb mit Broten dabei. Und du siehst, Melchisedek hat Abraham bereits zwei Brote übergeben. Und was hier steht, ist Wein. Krüge voll mit Wein. Und wir wissen, dass Abraham Melchisedek den Zehnten von allem gab, was er in diesem Kampf erobert hat. Und er wurde ja, es war ja eine Befreiungsaktion von Abraham und seinen Leuten gegenüber seinem Neffen und anderen, die verschleppt wurden. Und das war das siegreiche Ende von all dem. Wie gesagt, die kleinen Putenengel, die lassen wir mal außen vor. Ich denke, wenn wir echte Engel sehen würden, kämen wir nicht mehr auf die Idee, diese so zu zeichnen. Aber lassen wir es mal so. Ich mag den Gedanken, dass hier mit Brot und Wein bereits ein Bund geschlossen wurde zwischen Jesus und Abraham. Und da werden wir das nächste Mal ein bisschen mehr drüber reden. Ein Bund, der heute zwischen Jesus und uns geschlossen wurde, als Erben Abrahams. Der wir sind in Christus. Christus ist der Erbe Abrahams mit dem ganzen Segen, über den wir uns auch nächstes Mal noch mehr unterhalten werden. Und dieses Abendmahl ist, finde ich, ein wunderschönes Bild für das, was wir jetzt hier machen. Ich lese jetzt aus 1. Korinther 11. ein paar Verse dazu, die wir hier an dieser Stelle normalerweise lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Mit anderen Worten, sozusagen der neue Bund, der Kelch des neuen Bundes, haben wir in vielen kleinen Kelchen hier vor, der ist uns gereicht worden, so wie das Brot. Und die Warnung, die damit verbunden ist, ist die, bitte nimm gleich das Abendmahl nicht, wenn du keine klare Beziehung zu Jesus Christus hast. Einfach, weil es gefährlich ist. In der Urgemeinde sind viele gestorben, als sie es gemacht haben, oder wurden krank, weil sie respektlos waren mit dem Bund, den Gott uns anbietet. So, du kannst hier sitzen, du kannst Gottesdienste besuchen dein ganzes Leben lang, du bist immer willkommen. Und von mir aus kannst du auch hier von was nehmen, aber ich warne dich, das zu tun. Keiner wird es kontrollieren, keiner kann in dein Herz gucken, sondern ich möchte dich ermutigen, triff vorher eine Entscheidung, Jesus dein Leben zu geben. Und dann ist alles fein, dann bist du safe. Aber spiel nicht damit. Das ist kein religiöses Spiel, das wir hier machen. Das ist eine zutiefst geistliche Handlung, die etwas bewirkt in dir. Wir wissen von Leuten, die haben das Abendmahl genommen und wurden dadurch gesund. Obwohl das ganz normales Brot und ganz normaler Traubensaft ist, den wir hier reichen. Es passiert, weil es eine geistliche Handlung ist, durch die Dinge möglich waren. Wenn du mit der richtigen Haltung da hineingehst, ist da eine ganze Menge mehr drin, als nur ein netter geistlicher Moment. Gänsehautfeeling oder sowas. Da ist mehr drin. So, nimm das ernst. Wir feiern den neuen Bund, Leute. Wir feiern den Bund, der die Werksgerechtigkeit beendet hat und der uns zeigt, du bist so, wie du bist, willkommen. Genau so, wie du heute bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Runzeln, mit all deinen Ecken und Kanten, du bist willkommen. Das ist die großartigste Wahrheit der Welt. Die Juden im Alten Testament, die mussten alle möglichen Dinge tun, um auch nur in der Nähe Gottes bestehen zu können. Und da war keine Vergebung, wie wir sie gefunden haben. Wir sind so gesegnet. Der neue Bund ist so ein Schatz für jeden von uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir diesen neuen Bund jetzt würdig feiern dürfen. Herr, du hast alles bezahlt. Wir haben nichts dazu getan. Wir haben es auch nicht verdient. Wir dürfen ihn jetzt einfach nehmen in der Weise, wie du sagst, dass wir uns erinnern. Für uns selbst, was du eigentlich getan hast, als du am Kreuz unsere Schuld bezahlt hast. Du hast den Preis bezahlt mit deinem eigenen Leben als Gott. Wie gewaltig, Herr. Wie groß muss deine Liebe zu jedem von uns sein. Und das wollen wir nie mit Füßen treten, sondern mit großer Dankbarkeit betrachten. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, Herr, dann bitte ich, dass dein Heiliger Geist dadurch noch mächtiger in uns hineinkommt, uns berührt, uns auch an Dinge erinnert, die wichtig sind, die uns vielleicht jetzt gar nicht vor Augen waren. Lass es ein geistlicher Moment sein, der so tief geht, dass er unser Herz, unser innerstes Herz erreicht. Ich ehre dich dafür, Herr. Amen. Wir werden das heute
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.